Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon begrüßt Sie Dominik Miller. Es gibt selbst unter wirklich glaubensfernen Menschen nur wenige, die noch nie von der Geschichte des Propheten Jona gehört haben. Und unter den Christen ist die Geschichte vom widerspenstigen Propheten, der vom Walfisch verschlungen wird, so bekannt, dass bald jedes Kind diese Geschichte nacherzählen oder auch nachmalen könnte. Doch hinter der Jona-Geschichte steckt viel mehr als eine kindertaugliche biblische Lehrgeschichte. Unser heutiger Studiogast geht der Frage nach, auf dem Weg zur einzigartigen Persönlichkeit oder warum der Walfisch Jona verschlingt. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott.
Herr Dr. Stadtmüller, vielen Hörern von Radio Horeb sind Sie ja schon gut bekannt. Unseren neuen Hörern, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte, denen darf ich Sie mit einigen Lebensdaten ganz kurz vorstellen. Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie in München und Montpellier. Heute ist er Chefarzt an der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin ist außerdem Supervisor und Dozent der Deutschen Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Herr Dr. Stadtmüller, Jona und im Bauch des Walfisch, wie alt waren eigentlich Sie, als Sie die Jona-Geschichte zum allerersten Mal gehört haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich Ihnen wirklich dankbar. Für die Frage habe ich wirklich, bin ich Ihnen sehr dankbar. Diese Frage habe ich mir selber schon öfters vorgelegt. Möglicherweise habe ich es in der Kirche gehört, eine Lesung. Möglicherweise habe ich es aus einer Kinderbibel, die ich mal geschenkt bekommen habe, die habe ich noch. Und mir kommt vor, ich hätte irgendwo meine Darstellung gesehen, ganz, ganz früh.
Und welche Darstellung haben Sie da gesehen? Haben Sie da eher den Walfisch gesehen oder den verdorrenden Baum, unter dem er schläft? Welches Bild ist da in Ihrer Erinnerung verankert?
Also es sind irgendwie zwei Bilder. Das eine ist Jona, der irgendwie im Boot ist. Und das andere ist eine Darstellung, die habe ich dann mal gesucht am Freiburger Münster, wo ich ziemlich sicher war, sie gesehen zu haben, aber dort ist sie nicht. Eine Darstellung in einer gotischen Archivolte eines Portals, wo der Walfisch Jona ausspeit. Also man sieht nur das Maul, das riesige Maul eines Fisches, und der Mensch kommt gerade aus dem Maul heraus. Also, ich habe die aber nie mehr gefunden. Möglicherweise habe ich sie nur geträumt als Kind. Das kann auch sein.
Und welche Gefühle verbinden Sie, also welche Kindheitsgefühle verbinden Sie mit dieser Erinnerung? Hat Ihnen die Geschichte eigentlich Angst gemacht?
Ich fand die Geschichte äußerst anziehend. Und zwar war sie mir rätselhaft und so traumartig, so ein oneiroides Phänomen, so wie Märchen. Und gleichzeitig war sie für mich sehr befremdlich, weil Jona irgendwie so ein Prophet war, und ich habe damals gedacht, Propheten, die sind alle heilig, und Jona läuft ja vor Gott davon, und das fand ich sehr spannend und habe ich als Kind nicht zusammengebracht, das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass ganz wenige Menschen die letzte Tiefe der Geschichte von Jona verstehen. Also mir geht es jedenfalls so, ich habe die Geschichte vielleicht 100 Mal gelesen, und es gibt kein einziges Mal, wo ich nicht eine neue Ebene in dieser Geschichte sehe. Insofern muss es mich nicht beschämen, dass ich als kleiner Bub sie rätselhaft fand.
Ganz kurz, bevor Sie anfangen mit Ihrem Vortrag, Sie haben ein Wort verwendet, onaeroides Phänomen, was ist denn das?
Oneiroid, so ein Traumzustand. Ah. Wie man in Träumen manchmal verschiedene Wirklichkeitsebenen wie zusammengespiegelt erlebt oder in mancher Literatur, Dante hat oft so eine Szenerie, die so traumartig anmutet. Wobei traumartig nicht heißt weniger wirklich, sondern kann auch heißen, ja, wirklicher in einem Sinne von tieferer Einsicht.
Dr. Stadtmüller beginnt jetzt seinen Vortrag, seine Gedanken zum Thema Auf dem Weg zur einzigartigen Persönlichkeit oder warum der Walfisch Jona verschlingt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind danach wieder herzlich eingeladen, Ihre Gedanken dazu einzubringen und sich mit uns dazu auszutauschen. Im Anschluss an den Vortrag werden wir Ihnen die Hörernummer durchgeben. Bitte, Herr Dr. Stadtmüller.
Ja, nochmal guten Tag, liebe Hörerin. Lieber Hörer, ich möchte Ihnen erneut oder zum ersten Mal einige Aspekte in der Geschichte des Propheten Jona aus dem Alten Testament nahebringen. Wir wissen von Jona sehr wenig. Ich glaube, wir wissen nur das, was in dieser sehr kurzen Geschichte, in diesem sehr kurzen Prophetenbuch steht. Jona wird allerdings von Christus im Neuen Testament erwähnt. Und Jona wird in der bildenden Kunst immer wieder dargestellt. Und Jona ist eigentlich ein Begriff, im Gegensatz zum Beispiel zu Obadja oder zu anderen sogenannten kleinen Propheten, die sich im allgemeinen Bewusstsein eingegraben haben. Und diese Eingrabung in allgemeinen Bewusstsein ist hauptsächlich das, dass Jona von einem Fisch, von einem Walfisch verschlungen wurde und dann auch ausgespien wurde. Und dieses Bild scheint sich deshalb eingegraben zu haben, weil es eine besondere Tiefe widerspiegelt. Und über diesen Aspekt möchte ich sprechen, was es bedeutet. Das Buch Jona zerfällt in zwei Teile. Und es ist ziemlich interessant, dass fast alle Menschen den ersten Teil so sich merken, und den zweiten Teil sofort wieder vergessen. Der erste Teil, dann würde ich mal sagen, das ist der längere Teil, der geht bis zu dem Moment, wo der Walfisch Jona ausspeit, wieder. Und der zweite Teil wird vergessen, weil oft nicht verstanden wird, warum es weitergeht. Und deshalb möchte ich heute über den ersten Teil sprechen. Und bei der nächsten Sendung, das wird aber erst im September, glaube ich, sein, über den zweiten Teil. Das scheint jetzt ein langer Abstand zu sein. Das ist aber nicht. Und so deshalb nicht, weil die Geschichte von Jona wirklich in gewisser Weise die menschliche Grundsituation, die für uns alle gilt, in einer verdichteten, quasi kristallinen Form darstellt. Und wir uns selber mit Einschränkungen messen können, wo stehen wir im Moment im Prozess unserer persönlichen und auch geistlichen Reifung, wenn wir uns ehrlich fragen, wo bin ich in Bezug auf die Jona-Geschichte? Sodass die Jona-Geschichte uns wie eine Messlatte gibt, an der wir sagen können, wo ist unser Rückfall oder wo ist unser nächster Schritt. Und das finde ich das absolut Geniale an der Geschichte Jona. Das ist eine von den ganz tief genialen Aspekten daran. Ich beginne Ihnen die Geschichte vorzulesen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und droh ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Soweit die ersten Zeilen. Die Geschichte beginnt ohne Einleitung. Es gibt in der Geschichte kein Vorwort. Wir befinden uns mitten in dem Drama, möglicherweise in dem zentralen Drama, nicht nur für Jona, sondern für sehr viele Menschen, möglicherweise im Grunde für alle. Zwar ist der Prophet im Sinne der Bibel des Alten Testaments der besonders Herausgerufene, zu dem Gott spricht. Aber im Neuen Testament von Jesus Christus her ist es so, dass wir alle angerufen sind von Gott und wir werden von ihm beim Namen gerufen und wir können zu ihm, sollen zu ihm sagen, Vater. Und man kann die Geschichte von Jona natürlich so lesen, dass es für mich nicht gilt, sondern dass es eine Geschichte über einen historischen Propheten ist und mit mir als Person wenig zu tun hat. Dann missversteht man sie, glaube ich, zu einem gewissen Teil. Man kann sie aber durchaus so lesen, dass sie eine menschliche Grundsituation bedeutet. Und das scheint mir die Größe und die Fragwürdigkeit von Jona zu sein oder unserer menschlichen Existenz zu sein, dass wir alle eine große Aufgabe bekommen. Wir bekommen einen Anruf. Der Herr spricht zu uns persönlich und sagt, mach das, das ist deine Aufgabe. Und wir können es verweigern oder wir können es tun mit aller Schwäche. Und die Größe des Menschen besteht dann darin, dass nicht wir sozusagen ein Talent, von dem wir wissen, dass es da ist, erfüllen in dem Sinn, sondern dass wir eine Aufgabe, die uns von innen als persönlichste Aufgabe zuwächst, zu erfüllen trachten. Und damit wäre die Geschichte zu Ende. Die eigentliche Geschichte ist damit zu Ende. Jona bekommt einen Auftrag vom Herrn. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und drohe das Strafgericht an. Denn Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen und die Geschichte könnte weitergehen. Jona macht es, er ist glücklich, dass er ausgezeichnet ist mit einer Aufgabe vom allmächtigen Gott und tut es, erfüllt sein Leben und erreicht seine innerste Größe und Ende. Und die Tragik ist für uns und für Jona in gewisser Weise, dass er genau das nicht tut. Sondern wie wir gehört haben, das Erste, was ihm einfällt, kaum kriegt er den Auftrag des Herrn, ist das Erste, was ihm einfällt, dass er sofort flieht. Und Tarschisch ist nicht ganz klar, wo das ist. Es steht hier im Kommentar der Bibel, Tarschisch ist wahrscheinlich die Stadt Tartessus in Spanien. Und wenn man sich vorstellt, dass Jona ein Palästina, Prophet war, und er wollte zur damaligen Zeit in der Antike bis zu einer spanischen Stadt auf dem Mittelmeer, auf dem Seeweg fliehen, dann heißt es, er wollte fast zu Ende der bekannten Welt fliehen. Weit weg vom Herrn, wie es mehrfach heißt. Und damit beginnt das Tragische der Geschichte oder das Drama. Das Drama beginnt damit, dass es eine klare Aufgabe gibt vom Herrn und dass wir uns, wenn ich das mal so sagen darf, nichts Besseres vorstellen können, als sofort vom Herrn zu fliehen. Das verbrämen wir manchmal mit einem gewissen Gutsein. Jona ist ja sehr freundlich und er ist sehr nett und er ist absolut ehrlich. Er ist kein Trickser, das ist unglaublich sympathisch an Jona, aber er flieht. Und ohne Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu nahe treten zu wollen, können Sie bei sich persönlich überlegen, welche große Aufgabe die der Herr für sie bestimmt hat, sie vernachlässigt haben, beziehungsweise wo sie vor dem Herrn fliehen. Und das scheint mir, alles andere, was kommt, ist insofern logisch, als es Mittel sind, die der Herr einsetzt, um Jona zum Erwachen zu bringen. Weil der Herr ihn nicht zwingt, ja, er achtet unsere Freiheit, weil unsere Freiheit macht uns in gewisser Weise zum Ebenbild. Er achtet unsere Freiheit und achtend unsere Freiheit übt der Herr einen gewissen Druck auf uns aus. Nicht um uns zu zwingen, sondern um uns zum Erwachen zu bringen, dass wir erkennen, was wirklich der Fall ist. Und das ist im Propheten Jona eine Folge von Steigerungen. Und das Erste, was passiert ist, dass ein Wind, wie es heißt dann, ein Seesturm, auftritt. Und das ist im Sinne der Creatio Continua, also der Idee, dass die Schöpfung nicht einmal passiert ist und dann sich entrollt, sondern dass die Schöpfung sozusagen dauernd passiert. Ist es hier schön ausgesprochen, aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Sturm losbrechen. Also der Herr greift ein und er lässt den Sturm los. Ja, mit welchem Ziel? Ich lasse die Frage nochmal stehen, was das Ziel ist. Und der Sturm erreicht das Schiff, beutelt das Schiff, es ist Lebensgefahr. Die Seeleute bekommen Angst, das sind ja hartgesottene Burschen, die bekommen Angst, sodass ein jeder zu seinem Gott um Hilfe schreit. Und sogar werfen sie die Ladung über Bord, das ist ja das, womit sie Geld verdienen. Sie fahren ja, um Ladung zu befördern. Und wenn Seeleute die Ladung über Bord werfen, dann ist wirklich Matthäa am letzten. Und sie fürchten um ihr Leben. Und was macht Jona? Jona, obwohl die See tost in einem Orkan, liegt Jona unten im Schiff und schläft. Warum schläft Jona? Jona schläft, das ist jetzt meine Interpretation, aber sie wird durch die Folge, glaube ich, sehr bestätigt. Jona schläft, weil er so beruhigt ist, dass er seinen eigenen Kopf durchgesetzt hat und vor der Aufgabe, die ihm der Herr gegeben hat, flieht. Und das ist eine Form von sozusagen geistlicher Müdigkeit oder geistlichem Einschlafen, sich zutiefst zu beruhigen, dass man sein eigenes Ding schon macht und sozusagen nach Tarschisch flieht, weit weg vom Herrn, und die Aufgabe, die man nicht will, aber die einen groß machen würde, die vom Herrn kommt, abzulehnen und zu versuchen, sie nicht zu erfüllen. Und das ist sozusagen die erste Eskalationsstufe, das ist der Sturm. Aber Jona schläft weiter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese Ihnen weiter vor aus der für mich immer neu spannenden Geschichte des Propheten Jona, weil ich sie immer lese, auch sehr stark als die Geschichte sozusagen der menschlichen Existenz selber. Wie findet der Mensch zu seinem Sinn, zu seinem allerpersönlichsten Sinn, zur Entwicklung seiner eigensten Persönlichkeit, und wie verlässt er diesen Weg? Es geht weiter im Text. Der Kapitän ging zu ihm, also zu Jona, und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Dann sagten sie zueinander: Kommt, wir wollen das Los werfen, um zu erfahren, wer an diesem unseren Unheil schuld ist. Sie warfen das Los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Er gibt da sein Bekenntnis ab, Jona, hier, zu einem Allmächtigen, zu einem einzigen Gott. Und das in einem Kontext antiken Polytheismus. Wir haben das gerade gehört, jeder fleht zu seinem Gott. Wir würden heute sagen, es ist multikulturell, multireligiöser Kontext. Und Jona gibt hier ein Bekenntnis ab. Aber dieses Bekenntnis zeigt ihn einerseits als eine ehrliche Haut. Jona ist einfach ehrlich und das ist unglaublich sympathisch an ihm. Aber es ist nicht erleuchtet. Es reicht nicht zu sagen, ich glaube an Jahwe. Jedenfalls nicht für Jona, weil das nicht heißt, ich erfülle seine Aufgabe. Und wenn hier Jonas meine Vermutung einlenken würde, beim Sturm, sagen würde, okay, ich komme dem Herrn nicht aus dem Auge, ich gehe zurück, ich versuche nach Ninive zu kommen und meine Berufung zu erfüllen, meine Aufgabe, dann würde die Geschichte hier enden. Wenn er sagen würde, nein, ich glaube an Jahwe, es ist so und ich muss seine Aufgabe erfüllen, er ist der allmächtige Gott und das heißt, ich muss sowieso seine Aufgabe erfüllen, dann wäre die Geschichte hier zu Ende. Aber das tut er nicht. Er gibt in gewisser Weise, ich möchte dem Propheten, dem verehrten Propheten nicht zu nahe treten, aber er gibt hier in gewisser Weise ein Lippenbekenntnis ab. Er bekennt den allmächtigen Gott, wie es im Vaterunser heißt, geheiligt werde dein Name. Das ist auch sehr jüdisch, weil der Name Gottes eben unglaublich geheiligt wurde. Und er nennt diesen Namen, bekennt ihn als den allmächtigen Gott, aber er kehrt nicht um. Und deshalb geht die Geschichte weiter. Es heißt, da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war, er hatte es ihnen erzählt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Also hier wird zumindest in dieser Geschichte es ganz klar, der Sturm, die Lebensgefährdung, das sogenannte Schicksalsschlag, hat einen Zweck. Und zwar hat den Zweck, Jona zu bestrafen bzw. zur Einkehr zu bewegen, zu seiner Aufgabe zurückzukehren. Aber Jona tut es nicht, sondern was sagt er? Das ist wirklich erschütternd jetzt. Jona antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Ende des Zitats. Er sagt hier ganz klar den Zusammenhang. Aber er kommt in seiner, ja, ich bin fast versucht zu sagen, in seiner Verstocktheit. Das ist jetzt nicht beleidigend gesagt, sondern das ist der Versuch zu verstehen. Der Versuch, die Blindheit, in der viele Menschen verharren, also ich auch zum Beispiel, um der Aufgabe des Herrn nicht zu entsprechen. Diese Form von sehr starker Verblendung von Menschen zu verstehen. Und Jona weiß den Zusammenhang ganz klar. Er sagt, denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Und er bietet an zu sterben. Er sagt, werft mich ins Meer, das ist bei einem Orkan, am Seesturm auf dem Meer ist das der absolut sichere Tod, nach menschlichem Ermessen. Und er wünscht hier, lieber zu sterben, als die Aufgabe des Herrn zu erfüllen. Und das ist nun sehr heftig. Und es scheint mir so, dass auch eine Reihe von uns durch die ganze Menschheitsgeschichte bis heute, viele lieber an ihrem eigenen Projekt, dem Herrn aus dem Auge zu kommen, weit weg vom Herrn zu kommen, festhalten, mit einer obstinaten, individualistischen Beharrung und lieber daran zugrunde gehen, als die Aufgabe des Herrn zu erfüllen. Und das ist der eigentliche tragische Aspekt der Conditio Humana, der menschlichen Existenz, dass das, was uns groß machen würde, größer als wir aus uns selber sein können, die Aufgabe des Herrn zu erfüllen, die ja nicht dazu da ist, damit sie passiert, der Herr braucht uns, die Allmacht braucht uns überhaupt nicht, damit irgendwas passiert, ist jedenfalls meine Meinung, sondern sie gibt uns Aufgaben, der allmächtige Gott gibt uns Aufgaben, damit wir daran reifen. Und wenn wir diese Aufgabe nicht nehmen, die uns liebevoll gegeben wird, damit wir sozusagen das Maximum, das Optimum an Entwicklung erreichen, die uns überhaupt möglich ist. Die Tragik ist, dass wir genau das nicht tun, sondern lieber noch sterben in unserer Verstocktheit, also Verblendung, als den Weg zu unserer eigenen Größe zu gehen, die uns der Herr gibt als einen Anruf. Und das ist in wenigen Zeilen jetzt hier beschrieben im Buch Jona, eine für mich perfekte Beschreibung der Tragik des Menschen. Okay, und weil Jona verharrt in dieser Verstocktheit, geht die Geschichte weiter. Ich lese Ihnen das nächste Stück. Die Männer wollen ihn also nicht, die wollen ihn nicht umbringen, deshalb heißt es, ich zitiere, die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder ans Land zu kommen, doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zu Jahwe, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf zu toben. Hier wird erneut gesagt, es stimmt, der Seesturm hat nur diese eine Aufgabe gehabt, Jona zum Einlenken zu bringen. Aber Jona hat nicht eingelenkt, und deshalb wird es weiter eskaliert. Und jetzt ist Jona praktisch nach menschlichem Ermessen dem Tod ausgeliefert. Und das zeigt sich, der Seesturm hat seine Aufgabe erfüllt. Das Meer wird ruhig. Und es geht weiter im Text. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Das ist ein Seitenaspekt der Geschichte, auf den ich hier nur kurz verweise. Und zwar ist das der Aspekt, dass gleichzeitig andere Menschen, während Jona gegenüber seiner Aufgabe versagt und die anderen Menschen Schuld auf sich laden, indem sie ihm den Tod überantworten, werden sie trotzdem bekehrt. Denn vorher hatten wir gehört, jeder rief zu seinem Gott. Und jetzt heißt es, da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde, als sie versprachen ihm eine Veränderung ihrer Taten oder ihrer Einstellung. Und das erinnert mich an ein portugiesisches Sprichwort. Das heißt, Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen. Also auch wenn der Seesturm nichts nützt und auch wenn Jona obstinat verharrt in seiner Verweigerung und auch wenn die Seeleute Schuld auf sich laden, macht Gott eine gerade Schrift, selbst auf diesen krummen Zeilen. Und das ist das, was wir nicht können. Wir können vielleicht auf geraden Zeilen gerade schreiben manchmal und auf krummen Zeilen krumm, aber wir können auf krummen Zeilen nicht gerade schreiben. Und hier kommt auch aus dieser an sich schrecklichen Situation kommt ein positiver Effekt heraus. Und zwar, das ist der, dass sie zu einem Glauben an Jahwe kommen. In gewisser Weise zu einer Bekehrung. Ja? Denn sie machen ihm viele Gelübde, das heißt, sie beantworten ihm ein Stück ihres Willens. Aber die Geschichte wird erzählt, nach meiner Ansicht, damit Jona erwacht, oder wenn Sie so wollen, damit Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erwachen zu Ihrer eigentlichen Aufgabe. Erwachen zu der Stimme des Herrn, die für Sie spezifisch spricht. Und deshalb geht es weiter. Ich lese Ihnen einen ganz erschütternden Text, eins der wunderbarsten Gebete, die ich jemals gehört habe, jemals gelesen habe, von einer ganz großen dichterischen Kraft. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Vielleicht nochmal hier eine Zwischenbemerkung. Nach einem Seesturm oder in einem Seesturm den Wellen des Meeres ausgeliefert zu sein, unterzugehen, ist schon ein Bild völliger Vereinsamung. Und dann noch von einem Fisch verschlungen zu werden und im Bauch des Fisches zu bleiben, ist das maximale Bild vollkommener Vereinsamung. Jona ist vollständig allein. Das ist die nächste Eskalationsstufe, die nächste Steigerungsstufe. Und auch hier die Idee der andauernd fortschreitenden Schöpfung. Das heißt nicht, ein Fisch verschlang Jona nur, sondern der Herr aber schickte einen großen Fisch. Es ist alles geplant. Es ist alles, hat ein präzises Ziel. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn, und er erhörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe, und du erhörtest mein Rufen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Und ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich, Schilfgas umschlang mein Haupt. Bis zu den Wurzeln der Berge tief in die Erde kam ich hinab, ihre Riegel schlossen mich ein für immer. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos, ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da aber befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Land zu speien. Aus dieser maximalen Vereinsamung findet Jona nur noch eine Sprache. Und zwar er betet zum Herrn, seinem Gott. Er findet diese Zwiesprache, die er am Anfang nicht gefunden hat. Am Anfang sprach Gott ihn an, das ist deine Aufgabe. Und er floh. Und jetzt, sozusagen genötigt in der maximalen Not und Vereinsamung, ruft Jona aus, und wie es heißt, er schrie sogar aus der Tiefe der Unterwelt, und er beschreibt seine Einengung, wie die Fluten ihn umschlossen haben, und in einer ersten Besinnung, nachdem er sich beschrieben hat, seine Situation, sagt er, was er selber dachte, welche Bilanz er zieht. Und seine Bilanz ist, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Das ist aus dem natürlich aus dem alttestamentlichen jüdischen Kontext ist, wie kann ich den Tempel Davids wieder erblicken? Wie kann ich sozusagen den allerheiligsten Raum wieder erblicken? Aber es heißt auch, wie kann ich in deine Nähe wiederkommen? Und seine Bilanz ist, ich bin ja verstoßen. Und das ist er noch zwar schon sehr auf dem Weg, wieder zurückzukehren zu Gott, auf dem Weg zurück, den Jona zu Gott macht, die innere Umkehr. Das ist das Entscheidende, die innere Umkehr. Aber es ist noch ein vorläufiger Schritt, weil er selbst sagt, ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Und darum geht es weiter. Beschreibt dann weiter, das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich und so weiter. Und jetzt geht eine zweite Analyseebene Jona durch den Kopf. Er erkennt dann, doch du holtest mich lebendig aus dem Grab heraus. Ich bin ja nicht gestorben. Herr, mein Gott. Und dies lebendig aus dem Grab heraus, das wird Jesus dann sagen, euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Propheten Jona. Und dann gibt es den Moment der Umkehr, der entscheidende Umkehr. Das lese ich Ihnen nochmal vor. Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn. Und zwar jetzt nicht mehr, ich bin aus deiner Nähe verstoßen, sondern und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Vorher haben wir gehört, wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? Fast Verzweiflung. Und jetzt, mein Gebet ist ja schon durchgedrungen. Und in dem Moment, wo dieses Gebet durchgedrungen ist, zu deinem heiligen Tempel, an den Ort, da wird alles wieder klar. Da ist das Erwachen. Da sind alle Aufgaben klar sortiert. Da gibt es die Flucht nicht mehr, sondern die Hingabe und die Erkenntnis, dass es unmöglich ist, aus der Hand des Herrn überhaupt herauszukommen. Und deshalb sagt Jona, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel, wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Kann jeder von uns überlegen, welche Götzen er verehrt. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Und das ist es. Das reicht. Das ist diese, was im Neuen Testament heißt, Metanoete. Denkt um, kehrt um. Das ist dieses Erwachen und sehen, was ist wirklich, und die Umwendung des Herzens. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Das ist die Handlungsebene dann. Zuerst kommt, ich will dir opfern. Und dann die Bekenntnisebene und die Ebene des Lobes. Und dann die Ebene der Handlung. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Und das sagt er in der ausweglosesten Situation, die man sich überhaupt vorstellen kann. Tief im Meer, im Bauch eines Fisches. Aber alle diese Treppenstufen der Steigerung, mit der der allmächtige Gott auf Jona einwirkt, der Seesturm, die Beratschlagung der Mannschaft, die Steigerung des Seesturms, dass er dann ins Meer geworfen wurde, schließlich verschluckt vom Walfisch und in die Tiefe kam und so weiter. Alle das hat nur den Zweck gehabt, Jona zum Einlenken zu bringen, zu einem freiwilligen Einlenken. Und deshalb braucht es nicht noch mehr. Und deshalb geht der nächste Satz, da befahl der Herr, dem Fisch Jona an Land zu speien. Das heißt, er bekommt eine neue Chance. Und um es nur kurz hier zu machen, weil die Sendereihe auch zur Sendezeit auch zu Ende geht, Jona bekehrt Nineveh, er sagt allen Buße an und siehe da, die Stadt bekehrt sich und Nineveh wird verschont. Und hier geht die Geschichte aber noch weiter. Und das werde ich beim nächsten Mal Ihnen versuchen nahezubringen. Ich bedanke mich im Moment für die Aufmerksamkeit.
Sie hören Radio Horeb, Sie sind zugeschaltet bei der Lebenshilfe. Dr. Godhard Stadtmüller zum Thema auf dem Weg zur einzigartigen Persönlichkeit oder warum der Walfisch Jona verschlingt. Bis der erste Hörer anruft, habe ich noch eine Frage an Dr. Stadtmüller. Warum sterben wir lieber, als die Aufgabe, die der Herr uns zugedacht hat, zu erfüllen? Das ist doch ein Paradox.
Ja, das ist genau das Paradox. Und deshalb geht die Geschichte weiter. Ja, dieses Paradox wird hier wirklich absolut zugeschärft, indem Jona sogar weiß, er sagt das ja, das habe ich vorgelesen, er weiß, warum dieser Seesturm über alle gekommen ist. Und trotzdem lenkt er nicht ein. Er ist bereit zu sterben. Und ich glaube, und es geht aus dem Folgenden deutlich hervor, weil wir so verliebt sind in unsere eigene Vorstellung von dem Leben, das für uns sinnvoll ist, dass wir lieber verzweifeln am Leben, lieber unseren eigenen Dickkopf durchsetzen und lieber sterben, wenn das nicht geht, als das Geschenk, das uns der Allmächtige gibt, zu ergreifen.
Dr. Stadtmüller, wir haben eine Hörerin aus München in der Leitung, Frau Maria.
Grüß Gott, die Herren. Ich hätte folgende Frage, ob das Ganze symbolhaft, also sinnbildlich gemeint ist, der Sturm, der uns ja jeden Menschen beutelt, ne? Mhm. Und dann das tiefe Begrabensein, praktisch das Verzweifeltsein im untersten Loch, ja, aussichtslos zu sein, ist das also, und dann eben sich zu Gott zu bekennen und dann gerettet zu werden, ist das praktisch symbolhaft für das Leben des Menschen?
Ja, vielen Dank, dass Sie das so fragen. Ich denke ja, man kann es so lesen, und wenn man es so liest, versteht man diese Geschichte sehr viel tiefer, als wenn man nur sagt, das war jemand von, was weiß ich, 500 vor Christus oder 600 vor Christus. Und das hat mit uns gar nichts zu tun. Das ist ja eine inspirierte Schrift, deshalb, weil sie mit uns was zu tun hat. Und ich würde es genauso sehen wie Sie. Ja.
Wir haben noch eine Hörerin aus dem Raum München, aus Dachau, genauer gesagt, in der Leitung. Frau Nischwitz, bitte.
Ja, ich habe eine Frage.
Grüß Gott.
Grüß Gott. In Bezug auf die Dunkelheit und Einsamkeit,
ja,
wenn Jona so die 3 Tage in der Dunkelheit war.
Ja.
Ich arbeite mit sehr vielen jungen Menschen, die drogenkrank und psychisch krank sind.
Oh ja.
Sie sind in einer unsagbaren Dunkelheit, weil wir nicht an sie rankommen. Oder umgekehrt, weil sie sich in unserer Welt nicht mehr zurechtfinden und keinen Weg zu Gott haben.
Ja.
Ich persönlich empfinde die Einsamkeit und Dunkelheit als wie abgeschnitten.
Ja.
Wie können wir einen Weg bahnen oder wie ist es möglich, unsere Einsamkeit mit der Einsamkeit dieser Menschen zu verkoppeln, zu verbinden, dass wir gemeinsam dahinschauen und gemeinsam versuchen, ja, das Bild Gott wieder in uns reinzulassen?
Mhm. Was meinen Sie jetzt mit unserer Einsamkeit? Ich habe verstanden, was Sie meinen mit der Einsamkeit der Menschen, die drogenabhängig sind. Aber was meinen Sie mit unserer Einsamkeit?
Ja, das ist eine Einsamkeit. Die Menschen flüchten sich in Drogen und.
Ja.
Und meine Einsamkeit ist auch, ich bin momentan dabei, im Fisch zu sitzen.
Ah,
und
ja.
Mich auch da ein bisschen vorzudrücken, was er von, ich sage immer eher, was Gott jetzt im Moment von mir erwartet.
Ja.
Um in die Pötte zu kommen, um loszugehen, jetzt geh deinen Schritt, es steht vor der Türe, fang an.
Okay.
Und da ist die Einsamkeit und Dunkelheit sehr, sehr groß. Und
ja,
in dieser Zeit kommen diese Menschen auf mich zu.
Ja.
Wie können wir gemeinsam meine Einsamkeit,
ja,
wo ich sage, hey, ich sehe Gott, ich fühle Gott, ich weiß, wer er ist, er ist da, ich bin Kanal, egal wie man das nennt.
Ja.
Und trotzdem setze ich mich in den Fisch. Das ist so die erste Frage. Ich glaube, es sind zwei Fragen.
Ja, also das ist natürlich eine sehr tiefe Frage. Ich danke Ihnen erstmal für diese Frage, weil Sie so klar von sich selber sprechen. Das ist sehr berührend. Und ich freue mich auch, dass Sie das nicht sozusagen dünnlippig säuselnd machen. Da würde ich etwas skeptisch sein, sondern dass Sie das mit einer gewissen beherzten Deutlichkeit aussprechen. Wenn Sie in einer solchen Einsamkeit sind, dann ist diese Einsamkeit, hat wahrscheinlich, wenn man es jetzt von Jona her begreift, und Jona ist in gewisser Weise eine komprimierte Grammatik eines seelischen Weges. Das ist ja das Geniale an dem Buch. Wenn man es von Jona her begreift, dann hat es einen Doppelaspekt. Und zwar, die Einsamkeit ist schrecklich. Das ist der Gefährdungsaspekt. Und die Einsamkeit ist eine riesige Gnade. Das ist der Geschenkaspekt. Und deshalb ist die Situation, im Fisch verschlungen zu sein, ist die perfekte Beschreibung einer Krise. Und zwar nicht Krise in dem modernen Sinn, sondern Krise in dem ursprünglichen wörtlichen Sinn, ein Scheideweg. Und bei jeder Krise, da gibt es einen sehr dummen Satz, den viele Leute sagen, obwohl er so dumm ist und noch nie eingetreten ist, wird er immer wieder gesagt, es ist der Satz, ich möchte nur, dass es so wird wie früher. Ja, guten Abend. Das ist das Einzige, was sicher ist, dass es nie mehr so wird wie früher in einer Krise. Es kann sehr, sehr viel besser werden, es kann sehr viel schlimmer werden. Und es ist relativ schwierig, aber notwendig, die beiden Aspekte zu sehen, und zwar den Gefährdungsaspekt, denn sie sind gefährdet in dieser Einsamkeit, und den Chancenaspekt, denn sie bekommen ein Riesengeschenk in dieser Einsamkeit. Und nach der Grammatik vom Propheten Jona wäre das, was sie zu tun hätten, wenn sie die Gnade dazu bekommen, wäre von dem Punkt, an dem sie vielleicht stehen, das wäre, könnte sein, dass es der Punkt ist, wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken, zu dem Punkt überzugehen, wo es heißt, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Das heißt, den innerlichen Prozess noch zu vertiefen.
Ich denke, das ist ein guter Schlusssatz, das Gebet zum Herrn durchdringen zu lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung nochmal hören wollen, bestellen Sie eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst 0700 75 25 75 20 aus dem Studio in München. Bedankt sich bei Dr. Stadtmüller, Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.